Ja, also vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Auch gestern haben wir schon Abend gehabt. Mein Name ist Friedhelm Appel. Vielen Dank für die Einleitung von der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Wir helfen verfolgten Christen. Und eines der Themen ist, dass wir sehr zentral halten, wie das hier in diesem Logo sichtbar ist, Menschen, Christen, die gefangen genommen werden, leiden, gefesselt werden, weil sie an Gott glauben. Manchmal genügt ein Bibelvers, den sie zu Hause liegen haben, und sie kommen ins Gefängnis deswegen. Aber auf der gleichen Seite auch getragen von Gott, dass wir wissen, in der Not, in den Schwierigkeiten ist Gott da, der uns trägt und hilft. Und diese zwei Seiten von Bedrängnis und von Freude zusammen erleben die verfolgten Christen. Und unsere Zeitschrift, die draußen liegt, die Sie kostenlos mitnehmen können, heißt Stimme der Märtyrer. Wir wollen eine Stimme derer sein, die verfolgt werden. Wir sind eine Stimme derer, die in der Untergrundkirche in Rumänien waren, in der Sowjetunion und heute in den islamischen Ländern. Und diese Menschen, diese Christen haben eine Botschaft für uns. Die Botschaft, dass Gott ist größer als die Bedrängnis. Und das Leiden und die Herausforderungen gehören ins Leben hinein. Und das müssen wir in Deutschland wieder neu buchstabieren lernen. Deswegen sind wir unterwegs als Hilfsaktion Märtyrerkirche. Ja, diese Christen, die wir da gesehen haben in dem Video, das sind armenische Christen, die ursprünglich in Armenien gelebt haben. Und ihr wisst ja, vor 100 Jahren wurde da ein Völkermord begangen im Osten von der Türkei, dass das ganze Land ausgerottet worden ist. Armenien, die älteste Kirche der Welt aus dem ersten Jahrhundert. Das können wir uns gar nicht begreifen, wir in Deutschland. Ich meine, die Amerikaner haben es schwer. Wenn ich da mal mit Amerikanern unterwegs war, habe ich gesagt, dieses Bürgerhaus ist 300 Jahre alt. Wie 300 Jahre alt? So ein Geschichtsverständnis haben die gar nicht. Dieser Ort ist 1000 Jahre alt. Verstehen die gar nicht. Aber wir müssen noch weiter zurück. 2000 Jahre Geschichte, Kirche und dann ausgerottet. Was hält denn uns an unserem Glauben? Ist es unsere Tradition? Aber das ist unser Glaube. Und manche von den Christen sind geflohen und die wurden dann im Iran aufgenommen. Damals war es noch dieses Scheichtum. Danach, jetzt Ayatollah Khomeini hat da die iranische Revolution, war es ein Religionsstaat. Aber da gab es eine Handvoll von Gemeinden, kleine Hausgemeinden, wie wir es gesehen haben, in Teheran und drumherum, ein paar wenige Christen. Und wir haben die Familie gesehen, der Vater, der da im Gefängnis war, der wurde ein paar Wochen später umgebracht. 24 Messerstiche und auf die Straße geworfen. So hat man ihn gefunden. Und der Sohn, der Vater geht raus, macht einen Hausbesuch und sie wissen nicht, wo er ist und wann er kommt. Und eine Woche später finden sie ihn so. Und die Frau, das war vor 20 Jahren, und heute sprechen die Christen davon, dass es von dieser Handvoll Gemeinden 50.000 Hausgemeinden gibt im Iran. Das sind nicht unsere Zahlen, das sind die Zahlen, die vor Ort belegen und sagen, die gibt es heute im Untergrund. 50.000 Hausgemeinden. Und es gibt Orte, wurde mir gesagt, von jemandem, der dort herkommt, es gibt kleine Städte, da gibt es keinen Muezzinruf mehr. Da ist der letzte Muezzin zu uns Christen gekommen und hat gesagt, habt ihr eine Bibel für mich? Ich möchte mehr von eurem Gott kennenlernen. Das ist Aufbruch. Und Mitarbeiter von unserem Netzwerk waren dort und haben gesagt, freitags 5 Moscheen aufgesucht und nur eine Handvoll Moslems, die Gottesdienste besucht haben. Die sind leer. Und dann begegnen sie auf der Straße einer Gruppe und dann sagen, ihr kommt wohl vom Westen, ihr seid wohl Spione. Nee, wir sind Christen. Ach, schön. Und die fallen denen um den Arm. Die Perser freuen sich, dass Christen sie besuchen. So sieht es im Iran heute aus. Und diese Menschen, die fliehen müssen, teilweise, die können nicht mal eine Taufe im Land offiziell machen. Die dürfen sich nicht treffen, offiziell. Fliehen zum Beispiel in die Türkei und kommen und sagen, habt ihr Material, Bibeln auf Persisch und auf Türkisch, wir wollen den Türken das Evangelium bringen, das ist doch die gute Nachricht. Wir wollen es nicht verschweigen, dass es neues Leben gibt und Lebenswasser. Und dann die Frage, und diese Frage hat auch unser Gründer, Richard Wurmbrand, an die Gemeinden in der freien Welt gestellt, der kommt ja aus der Untergrundkirche in Rumänien, er hat gefragt, seid ihr in Deutschland oder Europa, in Amerika bereit, das Evangelium weiterzusagen? Wir sind bereit, unseren Peinigern das Evangelium weiterzusagen. Seid ihr auch? Und diese Frage wollen wir auch heute für uns ernst nehmen. Leiden und Verkündigen gehört zusammen. Steckt in diesem einen Wort drin, Märtyrer. Märtyrer kommt aus der Bibel. Wird das sehr oft benutzt? Ich habe es gestern Abend kurz gezeigt. Ich will es gerade noch mal machen. Können wir den Beamer anmachen? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, sagt Jesus am Himmelfahrt. Und der Geist wird auf euch kommen. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien bis ans Ende der Welt. Ihr werdet meine Zeugen sein, da steht im Griechischen, ihr werdet Märtyrer sein. Ihr werdet Martyrein. Ihr werdet leiden und verkündigen. Ihr werdet Zeugen sein. Zeugen sein hat was zu tun mit dem, dass wir bereit sind, auch die Kosten im Preis zu bezahlen für den Zeugendienst. Sind wir bereit, Zeugen zu sein? Jesus gibt uns den Auftrag, Zeugen zu sein und den anderen zu sagen, wo das Wasser in der Wüste ist. Und die Christen in den Verfolgungsländern berichten uns davon, wie sie Zeugen sind. Und jetzt möchte ich als Grundlage für die Predigt und die Beispiele, die ich bringe, den 1. Thessalonikerbrief nehmen. 1. Thessalonicher 1. Thessaloniki ist eine Stadt in Europa. Also wenn es eine Kultur gibt, die christlich ist, dann ist es nicht die in Europa und Deutschland. Wenn wir Jesus verkündigen, dann verkündigen wir nicht unsere Kultur. Wenn es eine Kultur gäbe, die christlich ist, dann ist es die Kultur vom Nahen Osten, da wo Jesus gelebt hat, die aramäische Kultur. Die Gastfreundschaftskultur, die Teetrinkerkultur, die Zeit haben, kommunizieren, miteinander reden, aufeinander eingehen. Und diese Kultur kommt jetzt nach Europa, nach Thessaloniki, nach Griechenland und dann auch am Ende zu uns Germanen. Halleluja. Gut, dass es weitergegeben worden ist. Von den Aramäern, die haben kein eigenes Land. Die Armenier haben ein eigenes Land, die Aramäer nicht. Aramäer sind die Kultur von Jesus, aramäisch, die sprechen heute noch ganz ähnlich wie Hebräisch. Die Aramäer haben ein Video gemacht, den habe ich draußen dabei. Die haben gesagt zu dem türkischen Minister, Kultusminister, wir machen ein Touristenvideo für unser Land, für Türkei. Die wohnen in Syrien, Irak, Iran und Türkei, die Aramäer und viele in Deutschland. Und die sagen, wir machen ein Video für euch, damit die Kultur in Türkei besser belebt wird. Da haben viele werden interessiert sein an der Geschichte der Türkei. Ja, prima, wir spenden euch, wir geben euch dafür vom Staat 100.000 Dollar. Und dann sagen unsere Freunde der Berhan, sagt, ja, aber wir fangen nicht im 6. Jahrhundert an, als die Osmanen kamen und der Islam, sondern wir fangen im 1. Jahrhundert an, als Paulus kam. Und Gemeinden gegründet hat. Und wo die Konzilien stattfinden, nämlich die Menschen in der Türkei, die damals dort wohnten, haben die ganze Weltchristenheit geprägt. Dort sind die Glaubensbekenntnisse festgeschrieben worden. Dort haben sich alle Pastoren getroffen und haben die Richtung, die Bibel zusammengestellt. Wahnsinn, welche Geschichte dort ist. Dort wurden die Christen zum ersten Mal, die Nachfolger Jesu zum ersten Mal Christen genannt, Antiochia. Apostelgeschichte. Das ist in der Türkei heute. Und dann haben die der Staat hat das Geld zurückgezogen. Und dieses Projekt mit dem DVD ist in die roten Zahlen gerutscht. Und deswegen geben wir die hier weiter. Nehmen Sie eine mit. Können wir gut weitergeben. Ist Deutsch, Englisch und Türkisch habe ich sie da. Man kann sie auch gern an Türken weitergeben, um zu sagen, hey, guckt mal, welches wertvolle Land ihr habt. Und es ist nicht gegründet auf den Islam, sondern es ist viel früher gegründet auf christlichen Glauben. Sie können gerne noch mehr bestellen, ich habe nur ein paar wenige dabei. Aber jetzt hier, diese Kultur kommt nach Europa, endlich. Und zwar nach Thessaloniki. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessaloniki, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt, Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken euren unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid, denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. Sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. Wir wollen beten. Jesus, wir danken dir, dass du der Herr bist und dass du durch dein Wort Neues schaffst. Bitten wir dich, dass du auch heute zu uns sprichst, uns veränderst und prägst. In deinem Namen. Amen. Ja, Paulus hat sich extra darauf eingestellt. Er als Mensch im Nahen Osten aufgewachsen, kommt zu den Europäern, zu den Griechen. Und ihr wisst, wie wir uns bei euch benommen haben, dass wir uns auf euch eingestellt haben, dass wir in Liebe bei euch gelebt haben, dass wir zu euch gekommen sind, dass ihr die Botschaft verstehen könnt. Aber was schreibt er hier? Ihr seid ein Vorbild geworden für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Ist es nicht was für Traunreuth? Ihr seid ein Vorbild geworden für die Menschen in der Stadt, hier im Landstrich, im Chiemgau, in Oberbayern. Ihr seid ein Vorbild geworden, dass Menschen zum Glauben kommen, dass die Gemeinde wächst. Wie sind diese Menschen zum Vorbild geworden? Wie ist diese Gemeinde zum Vorbild geworden? Ich möchte hier das vom Anfang des Textes nochmal deutlich machen. Es sind drei Stichworte, die ich hier betonen möchte. Einmal steht hier, wir danken für euch, wir beten für euch und dann, denn wir danken für euer Werk im Glauben. Für eure Arbeit in der Liebe und für eure Geduld in der Hoffnung. Für euer Werk im Glauben, eure Arbeit in der Liebe und eure Geduld in der Hoffnung. Dieser Brief ist der erste Brief, den Paulus geschrieben hat. Und wir merken, diese Begriffe kommen immer wieder vor. Wenn wir einen späteren Brief nehmen, den ersten Korintherbrief, Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese drei sind die größten. Das ist das Vorbild, wie die Gemeinde lebt. Das wurde für Paulus zum Motto. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das möchte ich ein bisschen näher beleuchten heute. Das ist das Vorbild, wie die Gemeinde Thessaloniki zum Vorbild geworden ist und wie Paulus auch selbst Vorbild geworden ist in der Gemeinde. Und dieses alles geschieht, diese drei Sachen, Glaube, Liebe, Hoffnung, geschieht im Umfeld, ihr habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. Glaube, Liebe, Hoffnung geschieht nicht irgendwo im Jahrmarkt, sondern in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. Dort wird das Wort Gottes verkündigt und aufgenommen, ernst genommen, die Bibel ernst genommen. Und da, wo die Bibel ernst genommen wird, geschieht Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. Kaum war er in Thessaloniki, ein paar Tage später schon war er im Gefängnis. Kaum war er in Europa, schon war er im Gefängnis. Was soll das hier? Da kann ich doch wieder zurück in meine Heimat. Kaum war er in Philippi, war er im Gefängnis. Denn das Evangelium verändert die Menschen. Die Männer sind nicht mehr so oft zum Griechen, zum griechischen Wein und Uso trinken. Und der Wirt war sauer, er macht keinen Umsatz mehr. Die Christen verkaufen ihre goldene Statue und ihren Schmuck und schenken das an die Christen in Jerusalem. Und der Goldpreis sinkt und der Goldschmied ist sauer. Kann man nachlesen in der Bibel. Der Goldschmied ist sauer und der macht einen Aufstand und sagt, hey, wir brauchen doch unsere Götzenbilder und wir brauchen doch einen guten Goldpreis, damit wir leben können. Die machen unsere Wirtschaft kaputt. Und die Männer sind treu in ihren Familien, die funktionieren. Und die Zuhälter, die Frauen an die Nachbarn verkaufen, machen kein Geschäft mehr. Und die beschweren sich, die Christen machen unser Geschäft kaputt. Können wir nachlesen in der Apostelgeschichte, wie Paulus in Philippi und in Thessaloniki Einlass gefunden haben, genau diese Aufstände, und dann wurden sie eingesperrt. Christenverfolgung ist kein neuzeitliches Phänomen. Christenverfolgung ist kein Ausrutscher der Menschheitsgeschichte. Das Kreuz ist nichts, was wir verstecken sollten, sondern was wir in die Mitte der Gemeinde hängen müssen. Es gibt ja heute Tendenzen, die sagen, lass uns doch einen Fisch auf den Kirchturm setzen oder so, ne? Oder die Krippe hochhängen. Nee, das Kreuz gehört in unsere Mitte. Warum? Dazu später. Das Leiden und die Botschaft der Befreiung gehört zusammen. Lassen Sie mich beim ersten anfangen. Bei diesen drei Punkten: Werk im Glauben, Arbeit in der Liebe und Geduld in der Hoffnung. Das ist für die meisten Menschen klar, es gibt einen Gott. Und Paulus schreibt dann sogar später, sogar der Teufel weiß, dass es Gott gibt und er zittert. Und viele Menschen zittern vor Gott, vor Allah oder vor irgendwelchen Jenseits und Nirvana und vor dem ewigen Jagdgründen, weil sie nicht wissen, wie es dorthin geht, wie man dorthin kommt und wie der Weg dorthin geht und wie es dort geschehen wird. Aber Paulus sagt, wir haben eine Geduld in der Hoffnung. Was ist Hoffnung? Hoffnung im Griechischen ist die Möglichkeit, über die Mauer hinaus zu blicken und zu sehen, was im Jenseits sein wird. Viele Menschen haben eben eine Ahnung, eine Idee, dass da Gott ist und dass wir uns vor ihm verantworten müssen. Aber die Christen wissen, es ist eine Hoffnung. Hoffnung ist ein altes deutsches Wort, hängt zusammen mit Hüpfen. Hopfen, Hüpfen. Hoffnung, und wir hopfen und wir hüpfen rum, weil wir Freude haben. Wir freuen uns schon, was kommt. Ich bin verheiratet mit einer Frau und stehe dazu, halte das als gute Idee, und wir haben 4 Kinder, alles Mädchen bis auf 3. Und die drei Jungs sind speziell, weil die sind nämlich adoptiert, beziehungsweise Pflegekinder. Und dann fahre ich mit meinen Jungs durch die Straße und komme nach Hause. Und dann sage ich, du, Leute, in 10 Minuten sind wir zu Hause. 10 Minuten sind wir bei der Mutti. Ja, und was geschieht da im Auto? Yippie, ja. Die sind zwar angeschnallt, aber was möglich ist, sie bewegen sich und sagen, juhu, wir freuen uns, wir hüpfen im Auto. 10 Minuten, dann sind wir bei der Mutti. Genau so, das ist das Wort hoffen. Hey, Juppie, bald sind wir, wie wir es heute früh beim Abendmahl gehört haben, bald sind wir bei Jesus. Juppie, Vorfreude. Ihr habt Geduld in dieser Vorfreude. Haben wir in Deutschland diese Geduld in dieser Vorfreude? Oder das ist lang, das weiß ich nicht und diese Vorfreude habe ich gar nicht mehr. Wir können uns freuen, dass Jesus kommt, dass dieses neue Reich gebaut wird und dass sein Reich mitten unter uns begonnen hat. Nicht nur irgendeine Ahnung, sondern eine Freude haben für das, was kommt, dass dein Name am Türschild geschrieben ist, dass dein Name in der Hand Gottes geschrieben ist, dass das Reich Gottes heute wächst. Vorfreude und Geduld darin. Dann kommen natürlich unsere Nachbarn und sagen, ja, ihr mit eurem Jenseits und ihr mit eurer Zukunft, das ist ja Jenseitsvertröstung, das hat ja gar nichts mit unserer Welt zu tun. Nee, Paulus sagt, aus der Hoffnung kommt Arbeit in der Liebe. Wisst ihr nicht, sagt Paulus, wie wir uns bei euch verhalten haben? In der Kraft Gottes haben wir bei euch gearbeitet. Wir kamen nicht nur mit einem leeren Worten, sondern in der Kraft und im Heiligen Geist. Die Bibel ist nicht nur ein Worthülsen, sondern Kraft im Heiligen Geist, die Gewissheit bewirkt. Ich weiß, wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Und deswegen wissen wir, wie wir uns unter euch verhalten können, um euretwillen. Das geschieht durch die Arbeit in der Liebe. Das ist der zweite Punkt. Geduld in der Hoffnung bewirkt, dass ich mich in dieser Welt einbringen kann und meinen Job in der Welt lebe. Unser Beruf ist eine Berufung. Und in dieser Berufung dienen wir den Menschen. Wie sieht dein Beruf aus? Als Vater, als Mutter? Als Banker, als Schreiner, als Häuslebauer, als Landwirt, als Politiker, als Ältester, als Stadtrat, als Kollege, als Chef, als Geschäftsführer, Arbeit in der Liebe. Daraus erwächst doch eine ganz andere Haltung in der Welt als wir das normalerweise kennen. Der Banker, der möglichst versucht, den Bankkunden übers Ohr zu hauen. Der Geschäftsmann, der möglichst versucht, mit seinem Geschäft möglichst viel auf seine Seite zu bekommen und seine Mitarbeiter einigermaßen halt, dass sie nicht gleich abhauen, zu bedienen und die Kunden halt auch abzuzocken. Ist das unsere Haltung? In der Welt? Ja. Und unsere? Dienen wir, ob wir Schreiner sind oder was auch immer, den Nächsten, dass wir unsere Arbeit in der Liebe tun? Das heißt, für den anderen in der Liebe? In Indonesien unterstützen wir junge Christen in der Ausbildung. Bibel und Fachwissen und ermöglichen Existenzgründung. Da kennen wir zwei Männer, die da diese Ausbildung durchlaufen haben und die gründen eine Firma, eine Handelsfirma und schreiben als Motto über ihr Büro, und das habe ich gesehen als Bild, als Motto, durch seine Kraft und zu seiner Ehre. Durch seine Kraft und zu seiner Ehre. Durch Gottes Kraft und zu Gottes Ehre. Durch Jesu Kraft und zu Jesu Ehre. Das ist das Motto für die Firma. Wir arbeiten hier durch Gottes Kraft. Er ermöglicht es uns, dass wir, andere haben einen Kindergarten gebaut, andere leiten ein Gästehaus. Wir machen diese Arbeit durch Gottes Kraft. Es ist nicht unsere Kraft, unsere Fähigkeit. Und wir machen das nicht für unseren Geldbeutel am Ende, sondern zu seiner Ehre. Natürlich wollen wir auch davon leben, keine Frage. Und Gott versorgt uns auch, weil ich weiß, dass wir Hoffnung haben, dass Gott uns versorgt, dass er sagt, ich bin euer Vater. Ihr braucht euch keine Angst zu machen in dieser Welt. Ich versorge euch, kümmert euch zuerst um das Reich Gottes, diese Hoffnung. Dann wird euch alles andere zufallen. Wenn ich das weiß und diese Vorfreude habe, kann ich mich in diese Welt einbringen und muss nicht Angst haben, dass ich mich beim Geschäft irgendwie was Falsches mache, sondern dass ich mich in diesem Geschäft in die Liebe für den Nächsten einsetze. Wie sieht es in unserem Engagement aus in dieser Welt? Damit wir Salz und Licht sind in dieser Welt, im Beruf. In Aserbaidschan ist es für Christen verboten, sich zu versammeln. Da wurde ein leitender Richter gefragt, ob er nicht Präsidentschaftsberater werden wollte. Wow, welche Gelegenheit! Der Berater des Diktators. Also einen höheren Posten gibt es nicht in diesem Land. Der zweite Mann im Land, der Jurist, der dem Diktator hilft, die Gesetze so zu umgehen, dass der Diktator möglichst viel auf die Seite seiner Familie schaffen kann. Der Berater bekommt das beste Haus, beste Platz im Land, das größte Auto. Am Geld fehlt es dort nicht. Aserbaidschan ist reich. In Aserbaidschan hat Nobel seine erste Million verdient. Aber dieser Jurist ist durch das Zeugnis von türkischen Christen zum Glauben gekommen an Jesus. Und er sagt zu seinem Diktator, nein, da mache ich nicht mit. Ich möchte nicht dem Regime dienen, sondern ich möchte den Menschen dienen. Arbeit in der Liebe. Durch meine juristischen Kenntnisse sollen die Menschen eine Zukunft haben. Arbeit in der Liebe, im Dienst für die Menschen. Kurze Zeit darauf, so sagt er mir, gab es dann ein Urteil eines Mitarbeiters von ihm. Ein Richter hat jemanden wegen einer Lappalie zum Tode verurteilt. Und er sagt, das ist es nicht wert. Ich wandle diese Todesstrafe um in eine Haftstrafe. Und das wurde dann zum Anlass genommen, dass der Richter, der leitende Richter, entlassen worden ist. Der hat gut verdient, angesehenen Posten gehabt. Aber um der Arbeit in der Liebe willen hat er den Job verloren, um Jesu willen. Jetzt ist er unterwegs und hilft den Christen dort, dass sie sich versammeln können, dass er für sie Religionsfreiheit und Versammlungsfreiheit erstreitet. Er begleitet nun die Gemeinden und Christen, die unrechtmäßig angeklagt werden. Er unterstützt sie mit ihrem Dienst und wir unterstützen ihn in seinem Dienst. Denn Geld verdienen kann er dadurch natürlich nicht. So war das zum Beispiel vor kurzem, der Ostergottesdienst in Aserbaidschan. Sie haben 20 Jahre alle gefragten Unterlagen schon bei der Regierung, beim Religions- und Kultusministerium vorliegen. Alle gefragten Unterlagen, die brauchen nur noch einen Stempel drauf machen, unterschreiben. Machen sie nicht. 20 Jahre liegen die Unterlagen in dem Büro und werden nicht genehmigt, dass sie sich versammeln dürfen. Da versammeln sich 20 Leute, so wie hier in so einem kleinen Haus. Und dann kommen die Miliz, die Religionspolizei und nimmt die Leute gefangen, weil sie sich treffen zum Ostergottesdienst. Der Pastor und seine Frau wird zum ganzen, also die Jahresgehalt verurteilt. Die machen das ja auch ehrenamtlich, so wie hier. Und in der Nachbargemeinde, die haben gleichzeitig zwei Gemeinden gestürmt. Er wird dem noch eine Pistole untergeschoben und er wird gesagt, du bist Terrorist. Diese Leute begleitet unser Jurist. Wie sieht unser Engagement in der Welt aus, in der Politik, im Sportverein, im Beruf? Geben wir da Salz und Licht weiter? Das fragen uns die Christen. Vermitteln wir einen Vorgeschmack des Himmels, dass wir mit den Kollegen beten oder ihm davon erzählen, dass es den Himmel gibt? Signalisieren wir ihm, dass diese materielle, sichtbare Welt nicht alles ist? Dann kommen wir zum dritten Punkt hier. Die Hoffnung, die uns eine Grundlage gibt, die Liebe, die wir in diese Welt einbringen, und dann der Glaube, das Werk im Glauben. Wie sieht das aus? Hier geht es um den Kern der Gemeinde. Die Gemeinde besteht durch das Wort Gottes im Glauben. Das Wort Gottes, das uns Gewissheit gibt, ich bin Gottes Kind. Hast du diese Gewissheit? Wenn nicht, wir können nachher drüber beten. Komm gerne auf mich zu. Kirche ist keine Organisation, die aus vollkommenen Supermenschen besteht, die etwas, einen Ritus durchführen und irgendwelche religiösen Sachen machen und eine gute Show machen, sondern ein lebendiger Organismus von Menschen, die in Sünde und Fehler machen, wo man nicht vollkommen ist und trotzdem sagen, ich lebe aus der Vergebung durch das Kreuz. Daraus lebe ich, das ist der Kern. Und nichts weiter. Ich lebe aus der Kraft Gottes. Daraus erwächst die Gewissheit. Und dass ich das weitergebe, ist unser Auftrag. Werk im Glauben. Umkehr ist das Thema der Bibel. Und die verfolgte Gemeinde lebt dieses Werk im Glauben. Sie bekennt Jesus und spricht von ihm, bezeugt seinen Namen vor anderen, sodass sie umkehren können. Von einer syrischen Flüchtlingsfrau habe ich gehört, als ich in der Türkei war, im letzten Frühjahr, wo die ersten Flüchtlinge schon unterwegs waren. Und sie kam in ein Auffangslager im Osten der Türkei und im Zelt. Und am nächsten Morgen wurde sie gefunden, eines Morgens, und war tot. Und das Kreuz, das sie um den Hals trug, war ihr in den Rachen gesteckt. Wer von uns hat ein Kreuz um den Hals? Es ist sehr wichtig, dass wir das Kreuz zeigen. Kurz danach treffe ich eine junge Studentin in der Türkei. Und sie trägt ein Kreuz um den Hals. Dann sage ich zu ihr, ey, ist es nicht gefährlich, hier in der Türkei ein Kreuz um den Hals zu tragen? Sagt sie, ja. Ja, das ist gefährlich. Kürzlich haben sie eine Freundin von mir umstellt, an der Uni, junge Männer, meine Freundin, die auch ein Kreuz um den Hals trägt, öffentlich, haben sie umstellt und verhauen und gedroht, noch mehr zu machen. Boah, geschieht heute in der Türkei. Ja, warum trägst du denn das Kreuz? Hast du nicht Angst? Doch. Aber die Leute fragen mich nach meinem Glauben. Und dann strahlt sie. Und dann strahlt sie und sagt, ich kann ihnen von meinem Jesus erzählen. Sie riskiert, dass sie verhauen wird, damit sie von ihrem Jesus erzählen kann. Das ist das Werk im Glauben. Sie erzählt von ihrem Glauben. Und trägt dafür ein Kreuz und riskiert, dass sie verdroschen wird. Was für ein Vorbild für uns. Was ist das Kreuz? Wir kommen ins Gespräch über das Kreuz. Ja, die Moslems sehen das Kreuz als Zeichen der Eroberung. In diesem Zeichen wirst du siegen, so haben die römischen Kaiser das gesehen. In diesem Zeichen wirst du dein römisches Reich bauen. Dieser Begriff aus dem 4. Jahrhundert schwingt bis heute nach. Diese Eroberung, in diesem Zeichen wirst du siegen. Und das animiert viele, dagegen zu kämpfen. Ja, bevor die uns erobern mit ihrem Zeichen, da kämpfen wir doch gegen sie. Ja, sperren sie ein. Sagen, nein, das ist die Politik gewesen damals. Aber heute gilt, wir sind ja keine Politiker. Das Zeichen ist kein Zeichen der Eroberung, dass wir andere töten würden, sondern dieses Zeichen ist das Zeichen dessen, dass unseres Herrn, dass er umgebracht worden ist, dass er verlacht worden ist, dass er ausgegrenzt worden ist, dass er geächtet worden ist. Ach so, sagen dann die anderen, ach so, ihr gehört zu denen, die geächtet werden, die man ausgrenzen kann. Ja, dieses Kreuz mit dem Loser dranhängend, der es versagt hat, der sein Lebensziel nicht erreicht hat, dem sie hingerichtet haben und auf die Müllhalde von Jerusalem geworfen haben. Da können wir ja gleich das Gleiche mit euch auch machen. Hier, wir grenzen euch aus, wir sperren euch ein. Ihr seid ja Menschen, die man extra noch mit Sondersteuer belegen kann oder die man gleich umbringen kann. Ja. Nee, es geht nicht darum, dass wir umgebracht werden mit dem Kreuz. Sondern, ja, was dann? Können wir das erklären, was das Kreuz ist? Das Kreuz ist ein Zeichen der Kraft Gottes. Ja, wie das? Manche von uns tragen einen Ring, also ich trage einen, und seit 27 Jahren sind wir verheiratet. Und das Zeichen des Ringes ist, dass wir verheiratet sind, dass wir zusammengehören. Und bei dem Eheschluss haben wir gesagt, wir bleiben zusammen, solange wir gesund sind. Solange der Geldbeutel, solange wir noch wohnen können zusammen oder solange wir gesund sind. Solange du einen guten Beruf hast, bleibe ich bei dir. Solange du hübsch bist, bleibe ich bei dir. Wenn dann nicht mehr, dann können wir uns trennen. Nee, wir bleiben zusammen durch Höhen und Tiefen, bis der Tod uns scheidet. Also die Ehe ist meines Erachtens die größte Herausforderung unseres Lebens und Hut ab vor jedem, der sich traut zu trauen. Denn das ist eine Herausforderung, sich treu zu sein in Höhen und Tiefen. Die Ehe ist nicht der Hafen der Glückseligkeit, sondern es ist eine Aufgabe in dieser Welt. Unsere Arbeit in der Liebe fängt in der Ehe an, fängt in der Familie an, fängt bei deiner Kindererziehung an, fängt bei dem sich einlassen auf den Partner an, dass ich ihn liebe, mich auf ihn einlasse und mich auf ihn einstelle und nicht ihn ausbeute. Solange du hübsch bist, bleibe ich bei dir. Und solange dein Einkommen stimmt, solange du einen Porsche hast, wenn dann nicht mehr, wenn dann bloß noch einen Käfer fahren musst oder was, dann nicht mehr. Nee, ich bleibe bei dir. Ich bin dir treu. Ich liebe nämlich dich. Haben wir vergessen, ne? Was Liebe bedeutet. Sobald wir Meinungsverschiedenheiten haben, trennen wir uns. Ein Drittel der Ehen werden geschieden in Deutschland. Und jetzt kommt Gott und sagt, also ich konnte zu meiner Frau nur, ich meine, eine Woche vor unserer Hochzeit habe ich einen Schiss gekriegt und bin zu meinem Seelsorger und habe gesagt, ich kann mich nicht trauen lassen. Ich habe jetzt so lange, 25 Jahre ohne Frau gelebt, das schaffe ich die nächsten Jahre auch noch. Und ich traue mich nicht, mich darauf einzustellen. Das ist jetzt deine Aufgabe, eine Woche vorher. Ne? Das ist jetzt deine Aufgabe, du musst dich verändern. Ja klar, du musst dich darauf einlassen. Und was sagt Gott? Ich konnte es nur bis zum Lebensende. Darüber hinaus kann ich keine Versprechen machen an meine Frau und an meine Kinder. Aber Jesus kommt auf diese Welt und sagt, und haut das Kreuz nach Jerusalem auf Golgatha und sagt, ich bin euch treu über den Tod hinaus. Ich bin euch treu über den Tod hinaus. Durch Höhen und Tiefen. Die Höhen und Tiefen gehören zum Leben dazu und ich bin euch treu. Wenn es dir schlecht geht, ich bin bei dir. Ich bleibe bei dir. Wenn dein Geldbeutel dünn wird, ich bleibe bei dir. Wenn dein Arbeitsplatz dünn wird, die Luft, ich bleibe bei dir. Wenn du Stress hast mit dem Lehrer, mit dem Kollegen, ich bleibe bei dir. Ich bin dir treu über den Tod hinaus in die Ewigkeit. Gehst du mit? Geh mit. Ich bitte dir, was Neues. Das ist das Zeichen des Kreuzes. Dass Jesus den Weg frei macht. Dass Jesus die Schuld bezahlt. Diese Treue können wir den Leuten vermitteln. Gott möchte mit dir zusammen sein. Und Jesus ist das deutlichste Zeichen dieser Welt, das Wichtigste. Deswegen ist es schlimm, dass wir dieses Zeichen aus der Öffentlichkeit verbannen. Denn eine Wirtschaft, die nicht mehr auf der Arbeit der Liebe basiert, sondern nur noch auf Egoismus, wird bankrott gehen. Man wird sich gegenseitig übers Ohr hauen und es wird pleite gehen. Korruption wird überhand nehmen. Aber das Zeichen der Liebe ist das Kreuz. Deswegen brauchen wir in der Öffentlichkeit, in der Wirtschaft, in der Politik das Kreuz, zu sagen, darauf gründen wir unseren Staat. Und jetzt wollen wir das beste Zeichen der Welt von der Öffentlichkeit verbannen. Einmal diese Treue und diese Größe Gottes zu zeigen, ich bin dir treu über den Tod hinaus. Und zum anderen zu sagen, Jesus hat den Weg frei gemacht. Wie ist es? 1.000, wir sprechen in der Öffentlichkeit Nachrichten von 1.000 Salafisten in Deutschland, die bereit sind, für Allah nach Syrien zu gehen und dort zu kämpfen, bis sie sterben. Warum? Weil sie den Weg zum Himmel suchen. In Köln, in Berlin, in Bonn gibt es junge Leute, die den Weg in den Himmel suchen. Ist das nicht super? Und was geben wir ihnen als Antwort? Hier hast du ein Gewehr, kämpfe in Syrien gegen die anderen. Und dann schieße jemanden im Namen Allahs. Dann wirst du gerecht. Dann wirst du ein guter Mann. Dann bekommst du 17, 14 Jungfrauen im Himmel. Nee, das ist die eigene Anstrengung. Das ist die Sorge und die Angst. Wie komme ich bei Gott an? Aber du kommst ja nicht mit Gewalt und Macht an. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich baue mein Reich anders. Und er kommt durch das Kreuz zu dir und sagt, ich habe die Schuld von dir auf mich genommen. Du kannst mit Frieden Gott begegnen. Du brauchst keine Angst mehr haben. Du brauchst nicht irgendwas Anstrengungen machen, die dich vor Gott irgendwie positiv darstellen lässt. Du wirst nicht etwas leisten können, was dich gut vor Gott darstellen lässt. Allein, wenn du zu mir kommst, gibt es Vergebung. Deswegen brauchen wir das Kreuz. Wenn sie also das erleben, dass sie Salz in der Welt sein können, Licht und Salz durch die Arbeit und der Liebe und mit Menschen schon mal einen Vorgeschmack des Himmels geteilt haben, sagen, weißt du, ich streite mich auch mit meinem Ehepartner, aber wir beten dann. Ja, wie beten? Ich könnte auch mal für deinen Streit mit deiner Ehefrau beten. Ja, ich bete aber nicht. Ich bin nicht Christ oder ich bin nicht religiös oder ich praktiziere nicht. Ja, macht nichts, aber ich bete für dich. Da kann man einen Vorgeschmack des Himmels reingeben in die Gesellschaft. Und dann im nächsten Schritt den Leuten zu zeigen, da gibt's noch mehr. Da gibt's eine Ewigkeit. Da gibt's ein Kreuz, einen Weg zu Gott. Wenn Sie wollen, können Sie da draußen haben ein Heft, glücklich sind, das ich gerne auch empfehle zum Weitergeben an solche Menschen, wo man über das Evangelium spricht. Diese Sachen geschehen, Glaube, liebe Hoffnung, diese Sachen geschehen zusammen, können wir hier sehen, im Zusammenhang mit der Bedrängnis. Ihr habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freude im Heiligen Geist. Darin sind die Christen in Saloniki Vorbilder. Sie leben ihren Glauben im Beruf und Verkündigung und nehmen dafür in Kauf, dass das etwas kostet. Sie sind bereit, den Preis zu bezahlen. Wir zittern und sagen, das fällt uns ja nicht leicht, Jesus zu bekennen, Zeuge zu sein. Mit Zittern und Zagen bringen sie ihren Glauben zu den Ungläubigen. Sie stehen zwischen Anfechtung und Hoffnung. Und Gottes Geist erweist seine Kraft, dass er genau da eingreift, wo wir seinen Namen bekennen. Wo wir seinen Namen bekennen. Im Iran gibt es Drogen, Alkohol, Ehescheidung, Arbeitslosigkeit, Depression. Eine Frau mit ihrer Tochter ohne Mann. Die Frau MS-krank. Liegt im Bett seit Monaten. Eines Tages beschließt die Tochter und die Mutti, wir bringen uns um für Allah. Das Leben ist doch keine Existenz. Wir machen was Gutes für Allah und bringen uns um. Heute Nacht. Und in diesen letzten Stunden ruft die Frau einen christlichen Radiosender an. Und zum ersten Mal hört sie das Evangelium. Und zum ersten Mal betet sie zu Jesus. Und dann kommt die Tochter dazu. Was redest du da mit diesen Christen? Wir sind doch, wir glauben noch an Allah, wir brauchen doch diese Versager nicht. Und schimpft mit ihr, wir wollen uns doch umbringen. Und dann handeln die aus, dass sie diesen Tötungsakt noch mal eine Woche verschieben. Komm, lass uns das nächste Woche machen. Gib mir noch eine Chance, noch eine Woche. Und der Mann im Radio und die Frau beten. Und dann geht sie ins Bett. Und vor dem Aufstehen, vor dem Morgengrauen, steht die Frau aus dem Bett auf und läuft durch die Wohnung und ihre Tochter hört es. Oh, meine Mutti läuft durch die Wohnung. Das kann ja wohl nicht sein. Welche Überraschung. Seit Monaten im Bett. Da gehen sie zusammen ins Krankenhaus. Der Arzt sagt, das ist ein Wunder. Ich kenne sie. Vor kurzem kamen sie mit dem Rollstuhl und heute laufen sie ins Krankenhaus. Wie kann das sein? Das ist doch ein Wunder. Mit welchem Imam haben sie denn gebetet? Wann haben sie denn zu Allah gebetet? Wie ist es denn vor sich gegangen? Und dann bekennt sie und sagt, ich habe nicht mit einem Imam gebetet, sondern ich habe zu Jesus gebetet. Sie bekennt seinen Namen. Und in diesem Moment bekommt sie eine Freude, sagt sie, die sie noch nie im ganzen Leben gehabt hat. 30 Jahre, sagt sie später zum Radio, 30 Jahre habe ich zu Allah gebetet und nichts ist passiert. Einmal bete ich zu Jesus und er verändert mein Leben, äußerlich und im Herzen. Ich habe eine Freude, die mir niemand nehmen kann. Und sie bekennt Jesus vor dem Arzt. Und so wurde sie Christ und leitet seitdem eine Untergrundgruppe, eine Hausgemeinde, von denen wir gesehen haben. Von diesen 50.000, die wachsen im Moment. Und ihre Tochter ist auch zum Glauben gekommen. Im Iran, eine andere Situation. Ein junger Mann geht aus dem Gottesdienst raus und draußen steht die Religionspolizei und verhaftet ihn sofort. Weil er im Gottesdienst war, nur weil er hier war. Kommt ins Gefängnis. Kleine Zelle, kaum größer als diese Ecke hier, mit 10 Banditen drin. Nachmittags, Hitze, keine Toilette, nichts zu essen, nichts zu trinken. Was soll das werden hier? Jesus, so ist doch die Nachfolge nicht. Ich dachte, wenn ich Christ bin, dann funktioniert mein Leben. Dann geht alles super. Dann kriege ich meinen Job, dann kriege ich meine Ideen und kann umsetzen, mein Leben gestalten. Jesus, bist du da? Und auf einmal sagt er, erfüllt ihn eine Freude und er fängt an zu singen im Gefängnis. Und wenn wir hier singen, das ist noch einigermaßen möglich. Wenn wir zusammen hier anstimmen, dann kann der eine schweigen, der andere nicht. Wir singen miteinander, aber im Gefängnis zu singen, ist schon mal, das können wir kaum aus eigener Kraft. Das kann nur Gott bewirken. Und dann sagen die Genossen im Gefängnis, ey, tickt's noch richtig bei dir? Wir sind hier eingesperrt, wissen nicht, was draus wird, ob wir einen Tag da sind oder eine Woche da sind oder einen Monat. Ich weiß nicht, ob meine Verwandten das wissen, ob mich überhaupt jemand besucht. Was soll das hier? Warum singst du? Dann sagt er, ich glaube, dass Gott uns hilft. Dann sagt er, ja, das glaube ich auch, dass es Gott gibt. Nee, nicht nur irgendwo, irgendwann, irgendwer, sondern heute, hier und jetzt durch Jesus hilft er uns. Und er erklärt im Gefängnis das Evangelium. Und an diesem Nachmittag kommen zwei Leute aus der Zelle zum Glauben an Jesus und fangen an, Jesus anzurufen und zu beten. Und besuchen später die Gemeinde. Von den anderen weiß er es gar nicht. Aber zwei kommen in die Gemeinde später. So wächst Gemeinde im Iran im Moment. Das ist Zeugnis. Bedrängnis und Freude kommen zusammen, wenn wir das Evangelium weitersagen. Noch ein Beispiel aus Ägypten. Wir haben einen Leiter, von dem ich gestern kurz erzählt habe, einen Leiter für ein Schutzhaus für junge Frauen, wo junge Frauen Schutz finden können, wenn sie verfolgt werden, wenn sie vergewaltigt werden, wenn sie entführt werden. Wir haben von diesen Mädchen gehört, von Nigeria zum Beispiel, 300 Mädchen, die nicht mehr zurückkommen. Dieser Leiter, der war vorher in einem Unternehmen tätig, gut verdient, war in der Finanzabteilung und bekommt Verleumdung. Ja, der arbeitet nicht richtig, der geht zu früh, der kommt zu spät und seine Zahlen stimmen nicht. Was macht er? Er bringt seinem Kollegen ein Geschenk. paar Wochen später wieder eine Verleumdung, wieder er arbeitet nicht richtig, er muss zum Chef. Der Chef kürzt ihm das Gehalt. Und da ist es bei uns schon die Geduld zu Ende, oder? Die Geduld in der Liebe. Die Geduld in der Hoffnung. Da kürzt uns ihm das Gehalt. Was macht er? Die Liebe. Er bringt seinem Kollegen Geschenke. Und das fünfmal. Beim fünften Mal sagt der Kollege, hey, sag mal, weißt du nicht, ich bin erzogen worden, ich hasse dich. Ich bin erzogen worden, die Christen zu hassen und ich wünschte mir, dass du aus der Firma fliegst, dass du entlassen wirst. Und weißt du nicht, die ganzen Intrigen, die gegen dich stattfinden, die kommen von mir. Ich lüge über dich, damit du rausfliegst. Ich erwarte, dass du mich hasst, dass du gegen mich kämpfst. Wo ist dein Messer? Und jetzt bringst du mir ständig Geschenke, weißt du nicht das? Sag doch, ich weiß es. Die Lügen kommen von dir. Warum bringst du mir dann Geschenke? Arbeit in der Liebe. Kannst du mir das erklären? Na, gib mir mal, das letzte Geschenk war ein Blumenstrauß. Gib mir mal eine Blume. Er nimmt eine Blume. Was ist das? Eine Blume. Er nimmt die Blume, schmeißt sie auf den Boden. Hebt sie auf. Was ist das? Eine Blume. Nimmt sie, schmeißt sie an die Wand. Hebt sie auf. Was ist das? Eine Blume. Ja, jetzt verkohl mich nicht. Auf was willst du raus? Nimmt die Blume, nimmt sie auf den Boden, tritt drauf rum, hebt sie auf. Was ist das? Es ist eine Blume. Siehst du? Du kannst mich ablehnen, du kannst mich rausschmeißen, du kannst mich verärgern, du kannst mich ablehnen, aber du kannst nicht verhindern, dass Gottes Liebe durch mich scheint. Du kannst nicht verhindern, dass ich ein Kind Gottes bin und weiß, dass ich gerettet bin und dass Gottes Liebe durch mich hindurch scheint zu dir. Arbeit in der Liebe. Wow, das habe ich noch nie gehört. Liebe, das ist Liebe, trotzdem, dass es Schwierigkeiten gibt. Und dann sagt der Kollege, hast du mehr davon, von dieser Information? Ja, ich habe mehr davon. Jetzt kommt das Werk im Glauben. Jetzt kommt das Werk im Glauben. Ich habe mehr davon. Und er geht und holt seine Bibel aus dem Büro. Und kommt an diesem Nachmittag in das Büro von seinem Kollegen, der ihn verhasst hatte, und erwartet, dass er da einen Mord begeht, bringt die Bibel mit. Und dann lesen sie zusammen Matthäus 5 bis 7. Selig seid ihr, wenn euch jemand auf die linke Backe schlägt, dann haltet ihm auch die rechte hin. Ihr seid Salz und Licht. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Reich ererben. Selig sind die, um eines Namens willen verfolgt werden. Boah, das ist eine Botschaft, die kenne ich gar nicht. Liebe, noch nie gehört in diesem Zusammenhang. Und er erklärt ihm das Evangelium und an diesem Abend, mittlerweile wird es Abend, spricht der Kollege ein Übergabegebet zu Jesus und wird Christ. Und heute leitet er eine der Gemeinden in Kairo. Das ist Arbeit in der Liebe, Werk im Glauben. Und wie wichtig ist es und wertvoll es ist, dieses Wort weiterzugeben, zeigt mir ein Text, habe ich denn da? Zeigt mir eine Mail, die ich vor kurzem bekommen habe von einem Freund. Ein Freund von mir trifft auf der Straße einen Salafisten, der ihm einen Koran anbietet. Im Gegenzug bietet er dem Moslem auch ein Buch an, ein Büchlein mit Bibelauszügen, einer Erklärung des Evangeliums, Gebet und seine Kontaktadresse. Die tauschen das aus. Gut. Und der Freund wird ausgelacht. Was, du gibst das Evangelium weiter, was soll das? Ist doch sinnlos, ist doch zwecklos, bringt doch nichts. Wieso den Glauben weiter erklären? Wer das Wasser in der Wüste weiß, uns nicht weitergibt, ja? Der macht sich schuldig. Einige Monate später schreibt der Salafist eine Mail an meinen Freund. Kommt es? Jetzt stürzt mir das Teil ab. Und in dieser Mail schreibt er: Vielen Dank für Ihre Information. Ich habe die Bibel gelesen und es ist so was anderes wie das, was im Koran steht. Ein Gott, der sich zu mir wendet, der für mich gelitten hat, der mir vergibt, dass ich weiß, wie ich in den Himmel komme. Diese Liebe habe ich vorher noch nie kennengelernt. Ich habe angefangen, zu Jesus zu beten und ich bin auch Christ geworden. Und ich bitte Sie, dass Sie das anderen weitersagen, dass Sie doch das Evangelium auf der Straße weitergeben sollen. Denn die Leute suchen den Frieden mit Gott und sie kennen ihn nicht. Gebt dieses Evangelium weiter. Bleibt nicht da drauf sitzen. Das schreibt dieser ehemalige Salafist an meinen Freund. Und das möchte ich hier weitergeben. Dass wir das Evangelium bekennen und das Wasser weitergeben. Deswegen danke ich für das Lied, danke für die Aufmerksamkeit und danke mir für das Wort Gottes, das kräftig ist, dass es heute eingreift und uns verändert. Amen.